Ich probier's mal. Das ist jetzt mein Laufband, kann ich mal hin und her laufen? So. Besser? Okay. Gut. Ich würde gern zum Anfang erstmal noch einen ganz großen Applaus an unser Lobpreisteam geben. Die uns einfach jeden Sonntag in verschiedenen Konstellationen immer wieder in die Gegenwart Gottes führen, hineinnehmen, uns helfen, Gott anzubeten. Das, begeistert mich einfach. Hat mich auch heute wieder sehr begeistert. Ich weiß nicht, wer vor 3 Wochen im Gottesdienst war, da hat der Uwe gepredigt. Erinnert ihr euch noch dran, was der Uwe gepredigt hat? Der Uwe erinnert sich, das ist schon mal gut. Gibt es noch mehr? Samuel und Edeltraut? Tanja, du hast gerade reingerufen? Bestimmung und Berufung, genau. Und in diese Richtung wollen wir heute ein bisschen weitergehen. Vielleicht sage ich manche Sachen, die der Uwe auch schon mal gesagt hat, ist aber nicht schlimm. Manchmal hört man Sachen zweimal, es hilft dann, dass es tiefer einsickert. Und ich würde dazu gern nochmal das anblenden, die erste Folie mit dem Bibeltext, den der Uwe auch mit verwendet hatte. Das war aus dem Epheser 1, Vers 5 und 6. Ihr könnt mal eure Bibel nehmen, falls ihr sie dabei habt. Und genau da steht, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat nach dem Geliebten. Ich habe hier nochmal unterstrichen, dass wir heilig und untadelig sein sollen, dass wir seine Kinder sind, zum Lob seiner herrlichen Gnade, dass das unsere Bestimmung ist. Und es soll heute nochmal um die Vater-Kind-Beziehungen gehen. Deswegen, es hat mich so begeistert, als Uwe mit dem Bild kam, was er heute im Lobpreis hat, genau dieses Bild auch wieder vom Vater und dem Kind, was in die Arme springt. Darum soll es heute gehen. Ich würde aber gern zu Beginn noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du wirklich ein Vater bist, der einfach Liebe für uns hat. Und ich bete jetzt, dass du meine Worte benutzt, um das weiterzugeben, was du weitergeben willst. Und dass du jedem Einzelnen von uns offene Herzen schenkst, genau das auch zu hören, was du sagen willst, was auf deinem Herzen ist. Und ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben. Amen. Ich würde gerne am Anfang mit einem kleinen Zeugnis anfangen von mir. Ich glaube, ich habe das vor einer Weile schon mal erzählt, bei der Predigt, glaube ich, wo es ums goldene Kalb ging. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Papa ist Pfarrer. Ich habe ganz viel von der Bibel mitbekommen. Ich habe die ganzen Geschichten aus der Kinderbibel kannte ich. Bei uns zu Hause auch wurde viel darüber geredet. Aber was ich in meiner Kindheit nie so richtig verstanden habe und dann als Jugendlicher auch nie so richtig verstanden habe, dass es nicht um ein Regelwerk geht. Für mich war das ganz viel Regelwerk. Ich muss die Regeln halten, ich muss die Regeln halten. Ansonsten ist Gott ärgerlich vielleicht mit mir. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich 23 war in meinem Studium und ich ein Buch von Bill Hybels in der Hand hatte, wo es darum ging, das Buch hieß Freundschaft mit Gott. Und in diesem Buch ging es darum, dass Gott zu mir eine ganz, ganz, ganz persönliche Beziehung haben will. Er ist nicht ein Gott, der Regeln macht erstmal, sondern er ist ein Gott, der zu jedem Einzelnen von uns eine ganz persönliche Beziehung, eine innige Beziehung haben will, wie der Vater zu seinem Kind. Und das war für mich so ein Wandel und das war eigentlich so der Start für mich, in eine Beziehung zu gehen mit Gott, die plötzlich lebendig wurde, die plötzlich Leben beinhaltete, Freude beinhaltete, wo es nicht mehr darum ging, du musst jetzt die Regel und die Regel und die Regel halten, sondern es ging um eine enge Beziehung mit Gott, dem Vater. Und das hat mein Leben so krass verändert, aber es hat eigentlich die Offenbarung von Gott gebraucht. Und da hinein will ich euch jetzt mitnehmen. Und zwar wollen wir uns dafür ein bisschen die Bibel einmal querbeet angucken. Und zwar wollen wir ganz vorne anfangen. Also wer von euch hat eine Bibel mit? Nehmt die vielleicht mal. Schlagt mal 1. Mose 1 auf. Entschuldigung, genau, 1. Mose 1, Vers 26, da fangen wir an. Und was ist passiert? Ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte, die Schöpfungsgeschichte. Gott macht zuerst Himmel, Erde, Licht, Finsternis, die Tiere, die Pflanzen. Und dann kommt er am sechsten Tag, es wird so oft bezeichnet als die Krönung der Schöpfung. Er macht den Menschen. Und da gucken wir jetzt rein, was da steht. Und da steht, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Was ich hier sehr spannend finde, da steht, lasst uns Menschen machen. Das zeigt schon, dass Gott nicht in dem Sinne alleine war, sondern eigentlich das, was wir auch kennen, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die waren in einer ganz engen Gemeinschaft. Die bestand diese Konstellation aus einer ganz, ganz, ganz engen Beziehung. Und dann sagt Gott, und jetzt lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Interessanterweise bei den Tieren und bei den Pflanzen hat er das nicht gesagt. Aber hier sagt er, ein Bild, das uns gleich sei. Das heißt, Gott hat uns geschaffen. Hier steht sogar, als ein Gegenüber steht dann, glaube ich, noch ein Vers weiter. Aber er hat uns dort geschaffen als Wesen, die in Beziehung leben. Genauso wie diese Dreieinigkeit in enger Beziehung gelebt hat, so macht Gott jetzt hier den Menschen, um in einer engen Beziehung zu leben. Und ich weiß nicht, wer von euch in irgendeiner Form kreativ tätig ist. Ich glaube wahrscheinlich alle von euch in der einen oder anderen Weise in Hobbys. Ich bin Softwareentwickler, da würde man jetzt vielleicht nicht sofort an Kreativität denken, aber tatsächlich in dem, was ich täglich tue, ist relativ viel Kreativität gefordert, weil ich nämlich mir immer wieder überlegen muss, wie baue ich eine Software oder ein Programm, damit Leute das nutzen können, damit es funktioniert. Ich muss in dem Sinne Lösungen finden für Dinge, wo Anwender Schwierigkeiten haben. Und das ist für mich schon ein kreativer Prozess. Und ich muss sagen, wenn ich meine Software baue, dann ist das hinterher schon so, dass ich so ein bisschen sage, es ist auch mein Baby. Und ich glaube, jeder von euch kennt das, wenn ihr irgendwas gemacht habt, ob ihr was gebaut habt oder ob ihr handwerklich tätig wart oder ein Bild gemalt habt oder irgendwas. Es ist schon so, dass da so ein Stück von einem selbst drin steckt und dass man sagt, wow, das hat was mit mir zu tun. Das ist mein Baby eigentlich. Und Gott ist hier genauso. Er schafft uns Menschen, uns Geschöpfe und eigentlich sagt er, hey, das ist mein Baby. Ich habe das gemacht. Ich habe die Kreativität da reingesteckt. Ich bin einfach begeistert davon. Und dann kannst du, glaube ich, die nächste Folie. Und dann legt Gott noch den Garten an, den Garten Eden, setzt Adam und Eva da hinein und gibt ihnen den Auftrag, sie zu pflegen und zu bebauen. Und ich glaube, Gott, dadurch, dass es seine Geschöpfe sind und er sagt sogar ein Bild, was uns gemacht ist, hat er auch mit Adam und Eva eine ganz enge Beziehung. Er war jeden Tag im Garten, er war mit ihnen unterwegs, er hat sich mit ihnen ausgetauscht. Es steht an einer Stelle, dass Adam die Tiere benennen sollte. Und wahrscheinlich war Gott dabei und hat mit Adam da überlegt, ja, wie könnten wir das nennen. Aber es war eine enge Beziehung. Er war mit ihnen unterwegs, mit Adam und Eva in diesem Garten. Und dann kommt eigentlich eine Situation, die kennen wir alle als den Sündenfall. Was passiert? In dem Garten, wo Adam und Eva ist, hat Gott zwei Bäume gestellt. Ich glaube, die Geschichte kennt ihr auch. Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Und Gott sagt zu denen, von den zwei Bäumen sollt ihr nicht essen. Und dann kommt die Schlange und kommt und sagt, ja, aber hat denn Gott wirklich gesagt? Stimmt das denn wirklich mit den Bäumen? Also ich glaube, das stimmt in dem Sinne nicht so. Ihr werdet nicht sterben. Und die Schlange schafft es im Prinzip, Eva ins Zweifeln zu bringen. Eva nimmt die Frucht. isst selber davon, gibt sie dann auch Adam. Und dann steht da, und ihnen wurden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt sind. Und nach dieser Situation, wenn wir wieder in die Bibel nochmal gehen, könnt ihr jetzt auf 1. Mose 3, Vers 8 bis 13, könnt ihr gerne umblättern. Und da steht, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl war, geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach, also Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot? Du sollst nicht davon essen. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Und wenn man sich das anguckt, in meiner früheren Vorstellung, auch als Jugendlicher, hatte ich immer dieses Bild, in dem Moment, wo Adam und Eva von dieser Frucht essen, macht es und es donnert und dunkle Wolken kommen und Gott tritt auf und sagt, was ist hier passiert? Was habt ihr gemacht? Das war so ein bisschen nur meine Vorstellung. Aber wenn wir jetzt das hier lesen, das Erste, was da steht, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Eigentlich hat Gott erstmal nichts anderes gemacht, als was er sonst gemacht hat. Er hat Adam und Eva besucht. Er wollte sie besuchen. Und ich glaube, Gott war an der Stelle nicht dumm. Ne? Also ich meine, er ist super schlau. Er wusste genau, was passiert ist. Es war nicht so, dass er gesagt hat, oppala, jetzt fehlt hier an dem Baum eine Frucht. Was ist denn jetzt los? Ach, muss ich mal Adam fragen. Vielleicht hat er eine Idee, wo die hin ist. Gott wusste in dem Moment genau, was passiert war. Und ich vermute sogar, steht es nicht hier, aber Gott hat schon einen ganz tiefen Schmerz in seinem Herzen gehabt, weil er wusste, was das eigentlich bedeutet. Aber er kommt zu Adam und zu Eva nicht als Grollender oder mit der Peitsche oder irgendwas, sondern er kommt hin und will eigentlich in ein Gespräch mit ihnen gehen. Er sagt, hey Adam, wo bist du? Ich komme hier. Und ich glaube, Adam und Eva, die wussten genau, wie Gott klingt, wie seine Schritte hören. Denn sie haben ihn schon gehört in den Schritten, an den Schritten. Und die Reaktion Gottes ist nicht zu sagen, was hast du gemacht? Sondern er kommt und fragt, hey Adam, ich sehe dich gar nicht, wo bist du denn? Und dann, die Distanz in die Beziehung bringt eigentlich zuerst Adam und Eva. Weil sie sich zurückziehen, sie verstecken sich. Sie aus Scham, wo sie sagen, wir sind nackt, wir schämen uns dafür, ziehen sich zurück und sagen, okay, ob wir so zu Gott gehen können, keine Ahnung, weiß nicht, ob das richtig ist. Und ich glaube, sie wussten auch, dass sie was falsch gemacht haben. Und Gott kommt aber, um seine Kinder zu suchen. Und dann reden sie miteinander und das sehen wir auch, was dann hier steht. Gott fragt dann natürlich, was ist denn passiert? Und Adam erzählt das. Und dann kommt Gott, glaube ich, mit diesem großen Schmerz, den er eigentlich hat, weil die Konsequenz dafür wäre in dem Moment, Adam und Eva müssen sterben. Denn das ist die Sünde. Und Gott ist so heilig, dass er sagt, in meiner Gegenwart kann einfach keine Sünde leben. Es ist nicht so, dass er sagt, so, jetzt kriegt er mal eine richtige Strafe dafür, damit er es mal lernt. Sondern das Problem an der Stelle hier ist, dass Gott so heilig ist und in seiner Gegenwart kann keine Sünde sein. Alles, was Sünde ist, führt sofort dazu, dass derjenige sterben muss. Wir sehen das im Alten Testament an der Bundeslade, wo sie die Bundeslade tragen und der eine rutscht weg, jemand anders kommt hin, will die Bundeslade halten und er stirbt sofort. Einfach weil diese Heiligkeit Gottes in seiner Gegenwart keine Sünde möglich macht. Und Konsequenz hier für Gott ist gewaltig und schlimm, weil er eigentlich sagt, die einzige Chance, dass ihr weiter leben könnt, ist, ihr müsst das Paradies verlassen, ihr müsst meine direkte Gegenwart verlassen, weil es sonst den sofortigen Tod für euch bedeutet. Und an der Stelle eigentlich diese enge Gemeinschaft mit Gott in dem Moment nicht mehr möglich ist. Nicht mehr in der Form, wie Gott sie so gerne leben würde, wie sein Herz ist als Vater. Und er lässt sie aus dem Paradies gehen, also beziehungsweise sagt dann sogar, ihr könnt auch nicht wieder zurückkehren. Und dann sehen wir eigentlich das ganze Alte Testament. Die Geschichte des Alten Testamentes, wenn wir uns die angucken, es geht immer und immer und immer wieder drum, wie der Vater einfach diese tiefe Sehnsucht nach seinen Kindern hat. Er wählt das Volk Israel aus, sagt, euch wähle ich besonders aus, damit ihr heilig seid, damit ihr diese ganz enge Gemeinschaft mit mir wieder haben könnt. Und nachdem sie aus Israel ausziehen, ist Gott unter ihnen als diese Feuersäule. Dann in dem Zelt später, in dem Zelt, wo Gott sagt, okay, dieses direkt unter euch funktioniert nicht so, weil immer wieder Sünde auftaucht. Das heißt, ich bin in dem Zelt und dort ist meine Gegenwart. Dann später der Tempel. Aber es ist immer wieder diese Suche des Vaters nach seinen Kindern. Ich will mit euch ganz nah bei euch sein. Ich will eng an euch dran sein. Und bevor wir jetzt gleich ins Neue Testament springen, ich habe jetzt mal das Alte Testament sehr verkürzt, weil wir wollen uns dann Jesus' Tod anschauen am Kreuz, würde ich gern auf ein was noch mal ein bisschen einen Fokus legen, weil das ist wichtig für das, was wir uns dann anschauen. Das im Alten Testament, ich habe gerade gesagt, das Zelt war dort, wo die Gegenwart Gottes war. Dann später, als Salomo kommt, da kannst du mal den Vers von Salomo anwerfen, baut Salomo einen Tempel, damit Gott dort, also eigentlich sollte es der ewig andauernde Tempel sein, wir wissen es ein bisschen anders. Dort sagt Salomo, und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast, und habe dieses Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich in meinem Namen dort wohne lasse ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Zeit. Gott sagt, ich bin dort direkt unter euch. Und wenn man sich den Tempel anschaut, vielleicht kannst du die nächste Folie machen, gab es so vier Bereiche. Es gab diesen Tempelvorhof oder diesen Tempelhof außenrum, wo sozusagen das Volk kommen durfte, wo einfach Gemeinschaft untereinander stattgefunden hat. Dann gab es diesen inneren Vorhof des Tempels. Dort war ein Opferaltar, dort wurde sozusagen gebetet, wurden Tiere geopfert. Dann gab es das Heilige oder das Heiligtum. Da war der siebenarmige Leuchter drin, Schaubrote, der Räucheraltar als ein Lobpreis an Gott. Und dieses Heiligtum war so, dass dort auch eigentlich nur die Priester rein durften, weil es war sozusagen eine besondere Form der Heiligung, die die Leute haben mussten, um dort überhaupt sein zu dürfen. Und dann gab es noch den ganz linken Teil, das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war dort, wo die Bundeslade drin stand und dort, wo Gottes Gegenwart am stärksten war. Und zwischen diesem Allerheiligsten und diesem Heiligtum war ein ganz dicker Vorhang. Hat sozusagen das getrennt zwischen dem Heiligen und diesem Allerheiligsten, wo Gottes Gegenwart am stärksten war. Und dieses Allerheiligste, da auf der linken Seite, da ist auch nur einmal im Jahr ein Priester reingegangen. Und der Priester, der musste vorher sich reinigen, musste sein Herz reinigen, dass all seine Sünden sozusagen getilgt waren, auch Opfer dafür bringen. Und dann durfte er erst in dieses Allerheiligste. Nur das Problem war, in das Allerheiligste zu gehen, war in dem Sinne so ein bisschen eine heikle Nummer. Aber wie gesagt, er musste vollkommen frei von Sünden sein oder zumindest sich gereinigt haben. Und das heißt, was haben sie gemacht? Die haben einerseits ihm ein paar Klingeln an den Fuß gemacht. Das heißt, wenn sie gehört haben, kling, 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 wussten sie, der lebt noch, ist gut, wenn er drin ist. Wenn es nicht mehr geklingelt hat, länger nicht mehr geklingelt hat, wussten sie, okay, was machen wir jetzt? Jetzt muss jemand anders rein, den rausholen. Aber auch dafür hatten sie eine Idee. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Seil an den Fuß gemacht. Das heißt, es musste da niemand rein, den rausholen, weil wenn der Nächste umgefallen wäre, wäre ein bisschen schwierig geworden, was wäre dann im Nächsten gewesen und so weiter. Das heißt, die haben ihn am Seil wieder rausgezogen. Aber das repräsentiert einfach dieses unglaubliche, heilige Ort, wo Gottes Gegenwart ist und wo einfach nichts Sündiges sein kann. Das Gleiche, was wir eigentlich im Garten Eden, nachdem Adam und Eva nicht mehr dort sein konnten, sehen. Und dieser Tempel war einfach ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Denn er wollte unter seinem Volk wohnen. Der Tempel ist dann zerstört worden. Es gab im Prinzip auch dann die Verschleppung ins Exil, babylonische Exil. Kamen noch ein paar mehr Stationen. Aber ich will jetzt ein bisschen nach vorne springen ins Neue Testament. Und zwar an der Stelle, wo Jesus auf die Erde kommt. Wofür ist Jesus gekommen? Er ist, Vorschläge, Samuel, zu dienen und als Lösegeld. Gibt es noch weitere Vorschläge, wofür Jesus gekommen ist? Uns mit Gott zu versöhnen, genau. Genau, um uns Gottes Liebe zu zeigen. Die Werke des Teufels zu zerstören. Genau. Ich glaube, die Liste können wir noch erweitern, wenn wir uns das ganze Neue Testament angucken. Ein Kernpunkt, was wir im Alten Testament jetzt schon gesehen haben, wo Gott eigentlich immer wieder in dieser Sehnsucht nach seinen Kindern ist und diese unglaubliche Liebe hat, das ist ein Punkt, wofür Jesus gekommen ist. Können wir Matthäus 6, Vers 26 anschauen, wo er das im Prinzip an der Stelle so ausdrückt, dass er sagt, er vergleicht das mit den, worüber wir uns Sorgen machen, sagt, schaut euch die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, aber euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als Vieh? Ich liebe euch und ihr seid viel kostbarer noch als die Tiere und die Tiere, die sich um nichts kümmern. Ihr liegt mir so am Herzen, ich liebe euch so. Jesus hat es auf der einen Seite gesagt, aber er hat es auf der anderen Seite auch natürlich aus seinem Leben, sehen wir das, gelebt. Er hat es gelebt, diese Liebe des Vaters weiterzugeben. Denken wir an den Zöllner, der eigentlich von der Gesellschaft, wo alle sagen, oh, der ist aber richtig ein schlimmer Finger. Der hat hier die Leute betrogen und Jesus geht zu ihm. Er geht zu ihm und sagt, ja, auch du bist der, wo der Vater eine Liebe für dich hat und er sehnt sich danach, mit dir eine Beziehung zu haben. Wir sehen das an sehr vielen Stellen immer wieder. Und das Erzählen von der Liebe und das Zeigen der Liebe hat aber nicht gereicht, sondern der dritte Punkt, auch sagen, was du gesagt hast, das Lösegeld zu bezahlen. Das, was wir im Alten Testament sehen, diese Trennung. Das, was durch Adam und Eva gekommen ist. Dafür kommt Jesus, um das zu bezahlen, für all unsere Sünden zu bezahlen. Und nicht, weil vielleicht, ja, es ist gut, dass wir das wieder in Ordnung bringen, sondern weil der Vater so eine unglaubliche Sehnsucht nach einer engen Beziehung mit jedem Einzelnen von uns hat, dass er sagt, ich bin bereit, meinen Sohn zu geben. Und in Johannes 3, Vers 16 steht genau das. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Vater ist bereit, seinen Sohn zu geben, damit wir mit ihm wieder diese enge, enge, enge Beziehung haben dürfen. Und ich glaube, für Gott, also wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil wir sind irgendwie Menschen, aber diesen Schmerz, den er auch hat, seinen Sohn da geben zu müssen, aber ist bereit, das zu geben. Und Jesus hängt am Kreuz und der Vater muss das mit ansehen. Und lasst uns da jetzt mal reinschauen in Matthäus 27, Vers 45 bis 51. Wenn ihr eure Bibel habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Und ihr könnt mal im 1. Mose, wo wir waren bei Adam und Eva, 1. Mose 3, könnt ihr mal noch euren einen Finger sozusagen reinhalten. Und jetzt blättert ihr mal noch zu der Stelle. Für alle, die jetzt mit der Bible-App da sitzen, ist ein bisschen schwierig, den Finger da irgendwie reinzuhalten. Aber ich glaube auch, dafür findet ihr eine Lösung. In Matthäus 27, 45 bis 51 steht, von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der ruft nach Elia. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten an und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Jesus stirbt am Kreuz. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, steht da und siehe, der Vorhang am Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an nach unten. Gott wartet nicht, bis Jesus von den Toten auferstanden ist. Gott wartet nicht, bis Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Sondern den ersten Moment, den er als Möglichkeit hat zu sagen, ich kann mit meinen Kindern wieder vereint sein, geht er hin und zerreißt den Vorhang im Tempel und sagt, der Weg ist frei, kommt meine Kinder, kommt zu mir. Ich habe den Vorhang zerrissen. Dieser vom Allerheiligsten zu uns, dieser Weg ist offen. Ich stehe hier als Vater mit offenen Armen. Ihr könnt zu mir kommen. Und da steht sogar, und die Erde bebte. Was für ein gewaltiger Moment muss das gewesen sein, dass die Erde bebte und Felsen zerrissen wurden. Und der Vater wartet nicht, sondern der Vater ist wie, als wenn er hinter dem Vorhang steht und auf den Moment wartet. Endlich, jetzt ist die Möglichkeit, dass ihr zu mir kommen könnt, dass ihr enge Gemeinschaft, das, was bei Adam passiert ist, deswegen, habe ich gesagt, haltet mal den Finger da drin, an der ersten Stelle. Das, was hier dazwischen ist, diese ganze dicke Geschichte, ist die Geschichte von dem Vater, dieser Sehnsucht danach, wieder mit uns so vereint zu sein, wie am Anfang. Das ist seine Sehnsucht. Und wenn wir die nächste Folie kommen, so steht der Vater da und wartet. Er wartet auf jeden Einzelnen von uns. Als Vater, der eine unglaubliche Liebe hat, der darauf wartet, dass wir in seine Arme rennen, dass wir da sind und sagen, ich darf einfach bei dir sein. Im 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es. Der Vater steht da mit den offenen Armen. Jetzt ist die Frage, was ist unsere Reaktion? Wie reagieren wir drauf? Rennen wir in seine Arme und genießen einfach die Zeit, die wir mit ihm haben dürfen? So wie wir es vielleicht in anderen Beziehungen machen, mit unserem Ehepartner, wer einfach in den Arm, ein sehr guter Freund oder eine gute Freundin, der wir einfach umarmen können. Gott, der Vater, hat noch eine viel tiefere Beziehung für uns. Aber gehen wir so frei und offen einfach zu ihm? Das ist die Frage an uns. Und vielleicht reagieren wir auch wie Adam, als der Vater in den Garten gekommen ist und Adam sich geschämt hat. Sich geschämt, dass er nackt war. Vielleicht doch, dass er einen Fehler gemacht hat. Vielleicht geht es uns auch so. Vielleicht sind Dinge, wo wir uns schämen, dass wir das Gefühl haben, ich kann gar nicht zum Vater gehen. Oder Jesus hat mir vor einer Weile was gesagt und nee. Also das der Vater, der wird erstmal schimpfen mit mir. Aber nein, das ist nicht Gottes Perspektive. Das ist nicht Gottes Perspektive. Sondern Gottes Perspektive ist, diese offenen, breiten Arme zu haben, wo wir hineinlaufen dürfen, wo wir sein dürfen. Er schaut nicht zuerst darauf, was du falsch gemacht hast. Er schaut nicht darauf zuerst, wie dreckig du bist. Sondern er schaut zuerst auf dich als ein Kind, was zu dir kommen darf. Und ein Kind, was zum Vater läuft, das macht sich keine Gedanken, ob es gerade im Dreck gespielt hat. Das will einfach zu seinem Papa rennen und es umarmen. Das heißt, Gott durch Jesus sieht dich zuerst als dieses Kind. Das heißt nicht, dass Gott nicht mit unserer Sünde arbeiten wird oder uns frei davon machen wird. Auch bei Adam hat er dann später mit Adam drüber geredet. Aber das ist nicht sein erster Blick. Aus der Beziehung heraus werden wir verwandelt, werden Dinge ins Gespräch kommen. Aber es ist nicht die Perspektive, du hast was falsch gemacht, du musst das bereinigen und darfst zu mir kommen, sondern diese Perspektive ist diese großen, freien, offenen Arme, du darfst kommen. Das ist sein Herz, das ist wie sein Herz schlägt. Und ich würde gerne mit euch jetzt noch einen praktischen Teil machen. Aber bevor ich den mache, will ich euch noch in ein was mit hineinnehmen, einfach wie ich das erlebe, einfach diese persönliche Beziehung, auch was ich vorhin gesagt habe, dass als ich dann gemerkt habe, es geht um eine persönliche Beziehung. Bei mir ist es ganz oft so, dass Jesus mir mal eine Hollywood-Schaukel gezeigt hat. Eine Hollywood-Schaukel, wo er sitzt, wo er einfach da ist. Und ich darf zu dieser Hollywood-Schaukel kommen und das mache ich wirklich oft. Also früh, wenn ich mir Zeit nehme oder manchmal einfach auch Momente, wo ich eine gewisse innere Ruhe habe. Einfach, ich schließe die Augen und darf mich auf diese Hollywood-Schaukel setzen. Und dann darf ich Jesus erzählen, vielleicht, wie geht es mir gerade. Und dann ist Jesus da und er zeigt mir das wirklich. Er legt mir einfach den Arm um die Schulter und sagt, hey Simon, ich bin einfach da. Oder ich darf meinen Kopf wirklich anlehnen an seine Schulter. Also bei mir ist das wirklich, ich bin so voll der visuelle Typ, bei mir passiert das innerlich wirklich, diese Vorstellung, das ist so. Und dann kommt Jesus mit mir ins Gespräch. Er erzählt mir manche Sachen oder fragt mich manche Sachen. Und ich antworte drauf. Und dann die Hollywood-Schaukel, die steht so auf so einem Hügel, auf so einem kleinen Hügel. Wir gucken dann immer so ins Tal hinein, sage ich mal. Und da ist da am Horizont ist da so das Meer und da ist noch so ein Wald und dann steht da noch so ein kleiner Turm. Und hinter uns sind große Berge. Und das ist einfach so ein Ort der Ruhe. Und Jesus nimmt mich dann manchmal in die Hand, sagt, hey, komm, lass uns mal losgehen. Und dann gehen wir da irgendwo hin, wo ich noch nie war plötzlich. Und dann, keine Ahnung, ist da ein Wasserfall und erklärt mir anhand des Wasserfalls, was über mein Leben oder eine Situation in meinem Leben, wo ich vielleicht gerade herausgefordert bin, wo er sagt, hey, guck mal, Simon, da an dem Wasserfall, du darfst einfach das annehmen, dass manche Dinge im Fluss sind und manche Dinge einfach auch, wo ich dich hindurchtrage. Du darfst wie das Boot nach diesem Wasserfall auf dem Wasser gehen und ich trage dich. Nur als ein Beispiel, aber ganz unterschiedliche Sachen, wo Jesus wirklich mit mir redet. In diesen Begegnungsmomenten. Und ich habe das als einen riesengroßen Schatz erlebt. Und das ist für jeden unterschiedlich. Der Uwe hat das ja vor 3 Wochen auch gezeigt, hat ein Bild von seiner Bibel gezeigt. Ich fand das so einfach genial, wo überall die Sachen dran standen, was einfach so aus dieser persönlichen Beziehung mit dem Vater redet und spricht, weil es ist was lebendig für ihn ist. Es ist was ihn anspricht, was Beziehung baut. Und dafür will ich euch ermutigen. Und das ist das, was wir jetzt einfach machen wollen. Ich würde gerne Zeit nehmen, wo wir Gott begegnen können. Ich würde euch da gerne ein bisschen hineinleiten. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht relativ normal. Für jemand anders, der sagt, okay, ist irgendwie jetzt ein bisschen komisch. Es geht wirklich einfach darum, dass wir die Augen zumachen. Ich ein bisschen was sage und euch da ein bisschen entlang leite. Wirklich auch, dass ihr euch das vorstellt. Einfach, was Jesus in dem Moment auch gerade vielleicht zu euch sagen will. Und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Es geht jetzt nicht darum, oh, ich habe es richtig gemacht, oder ich habe es falsch gemacht. Überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass ihr eine Zeit habt, wo ihr mit Jesus unterwegs seid. Einfach eine Zeit, um mit Jesus zu genießen. Und vielleicht merkt ihr, wenn ich dann zwischendrin Fragen stelle, ihr seid gerade irgendwie mit Jesus unterwegs oder Jesus erzählt euch gerade was, dann blendet mich einfach aus. Ihr müsst dem nicht folgen, was ich mache, sondern einfach, dann seid mit Jesus unterwegs, schaut, was er euch gerade sagen will. Vielleicht passiert es euch auch, dass ihr mit den Gedanken abschweift, überlegt, ah, was wollten wir heute zum Mittagessen machen? Oder meine Kids, die sind jetzt gerade im Kindergottesdienst, wie geht's denen eigentlich gerade? Dann ist das erstmal nicht schlimm, sondern in dem Moment, wo ihr das merkt, wird einfach, hey Jesus, ich will an den Punkt zurückkommen, wo ich dich gerade sozusagen ausgestiegen bin. Und dann geht er dahin wieder zurück und geht von da an weiter. Jesus, ich will dich jetzt einladen, wirklich, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Dass jeder Einzelne mit dir wirklich eine Begegnung haben kann. Und ich danke dir und ich weiß, dass du einfach so eine unglaubliche Begeisterung und Liebe für uns hast. Dass du dich sehnst danach, dieser engen Begegnung zu sein. Und genau, vielleicht lasst einfach die Augen zu. Stellt euch innerlich euren Lieblingsplatz vor, den ihr vielleicht habt. Vielleicht ist er mehr, der nächste irgendwie im Schaukelstuhl. Aber stellt euch diesen Lieblingsplatz vor, den ihr kennt, den ihr vielleicht habt. Und jetzt bittet Jesus darum, dass er direkt vor euch kommt. Dass er direkt zu euch kommt, vor euch kommt, dort, wo ihr gerade seid. Schwerfällt dir das vorzustellen, dann probier eine andere Art von den natürlichen Sinnen, die du hast. Vielleicht hörst du ihn oder deinen Händen kannst du ihn wie anfassen. Und jetzt fragt Jesus, wenn ihr Jesus vor euch stehen habt, fragt ihn einfach: Jesus, willst du mir eine Umarmung geben? Jesus, einfach, ob er dich liebt. Wir können noch konkreter fragen, ihr könnt wirklich Jesus auch fragen: Jesus, was liebst du an mir? Jesus, was liebst du noch an mir? Vielleicht hat Jesus dir was gesagt. Fragt Jesus, ob er stolz auf euch ist. Vielleicht könnt ihr einfach eure Hand nach vorne strecken und zu Jesus sagen: Jesus, willst du ein Geschenk in meine Hand legen? Willst du mir ein Geschenk geben? wenn ihr was von Jesus bekommen habt, dann fragt ihn auch. Vielleicht ist das Geschenk schon ausgepackt, dann braucht ihr nicht fragen, aber es ist ein eingepacktes Geschenk. Das fragt ihn, hey, darf ich das öffnen, Jesus? Was er euch jetzt vielleicht gegeben hat. Hey, was bedeutet das Geschenk? Oder was ist das Ziel von diesem Geschenk? Warum hast du mir das gegeben? Was bedeutet das? Wenn das irgendwas ist, was ihr vielleicht an eurem Körper anbringen könnt, vielleicht ist es eine Krone, die ihr aufsetzen könnt, ein Ring, den ihr anziehen könnt, oder ein Herz, was ihr an eurem Körper machen könnt, dann macht das einfach. Und ihr könnt einfach auch Jesus weiterfragen, was willst du mir noch erzählen? Andere Sachen, die du mir erzählen willst oder zeigen willst. Ich würde dich jetzt einfach noch ein bisschen in diesem Moment lassen, bevor ich dann abschließe. Ich will dir danke für das, was du tust, danke für da, wo du sprichst, wo du zu unseren Herzen redest. Ich will dir danken dafür, dass der Weg frei ist, einfach sein dürfen. Deine Begegnung. Ich danke dir dafür, dass du auch nicht jetzt aufhörst zu reden, sondern dass du weiter reden wirst die nächsten Tage, Wochen. Gerade mit Jesus unterwegs ist, könnt ihr gerne einfach bleiben. Könnt es gerne noch zu Hause ausprobieren. Einfach sich Zeit zu nehmen mit Jesus. Zu hören, was er spricht. Vielleicht hat Jesus auch euer Herz ganz tief gerade berührt und ihr merkt, hey, ich merke, da will ich gerne mit jemandem nochmal drüber reden oder das will ich gerne auch, dass nochmal mit mir gemeinsam da irgendwie für gebetet wird. Wir haben jetzt hier vorne noch das Gebetsteam stehen, dürft ihr einfach auch hinkommen und weiter Gott begegnen. Vielleicht braucht ihr auch jemanden, der euch einfach gerade mal in den Arm nimmt. Auch dafür ist das Gebetsteam da, einfach mal eine Umarmung zu geben. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt über das, was ich gerade gesprochen habe, es ging viel um den Vater. Und vielleicht merkt ihr auch, fällt mir gar nicht so schwer, mit dem Begriff Vater was anzufangen. Auch wenn ihr da Heilung einfach braucht, auch dafür ist das Gebetsteam da, einfach da zu sein. Einfach da auch für Heilung zu beten. Hier bin ich.
Hände her, wir heben uns. Werk, was wir singen. Du bist groß. Und das ist dein Vater. Das ist dein Vater. Dein Papa ist groß. Dein himmlischer Vater ist groß. Für ihn ist nichts unmöglich, wenn du in deiner Hand, in seiner Hand bist.
Lass uns zusammen aufstehen, lass uns das Lied noch einmal singen, indem wir bekennen, Jesus, du bist groß. Vater, du bist groß, für dich ist nichts unmöglich. Und wir preisen deinen Namen für das, was du getan hast und für das, was du weiterhin tun wirst. Denn du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Herr, du bist ein Gott der Wunder, der damals gehandelt hat. Aber du bist auch der Gott der Wunder, der heute handelt, Herr, und morgen handeln wird. Herr, du bist der Gott der Begegnung, Herr, der Begegnung schafft, Herr, der seine Arme ausgebreitet hat, damals und heute und auch morgen und übermorgen. Herr, jeder Tag ist ein Tag der Begegnung mit dir. Und wir preisen deinen Namen, Herr, denn du bist groß. Du bist groß, Herr, du bist größer als unsere Umstände. Du bist größer als das, was uns Sorgen macht. Du bist größer als das, was drumherum uns niedermachen möchte. Du bist groß, Herr, wir wollen auf dich schauen. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen auf dich schauen, denn du bist unser Heiland. Du bist unser Heiland, du bist unser Erretter. Du bist unser Tröster, du bist derjenige, der uns Kraft gibt. Du bist ein Gott des Lebens, ein Gott, der Leben schenkt in Überfluss. Und Herr Jesus, ich spreche dieses Leben rein in das Leben eines jeden Einzelnen heute hier. Und für die alle, die zu Hause sind, die krank sind, Herr, ich spreche dieses Leben des Überflusses hinein in Jesu Namen. Dieses Leben, Herr, das Heilung schenkt durch Jesus Christus in Jesu Namen. Halleluja, Jesus, wir erheben deinen Namen. Lass uns noch einmal singen zum Abschluss. Halleluja. Oh, Jesus. Durchbrüchen diieser Woche, denn er ist groß. Gott segne euch mit Freisetzungen dieser Woche, denn er ist groß. Und Gott durchdringe eure Herzen mit der Liebe des Vaters, mit dieser wunderbaren Liebe, dieser starken, großen Liebe, die, wenn sie einen durchflutet, alle Ketten zersprengt, die uns gefangen halten, weil er ist ein Gott der Freisetzung. Amen. Gott segne euch.